Herzlich willkommen zum NLP Online-Kongress Neue Lebensperspektiven. Nutze dein Hirn beherzt. Mein Gast heute hier ist Michael Klein. Michael ist NLP-Lehrtrainer seit über 20 Jahren und NLP-Lehrcoach. Außerdem ist er Diplompädagoge und Heilpraktiker für Psychotherapie. Sein besonderes Interesse gilt der Verbindung lösungsorientierter Modelle mit NLP, sowohl im beruflichen Coaching als auch in der Therapie, als auch im Training von Führungskräften. Herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du da bist.
Ja, guten Tag.
Michael, habe ich jetzt was Wichtiges vergessen? Möchtest du noch was ergänzen?
Nö, das passt so. Wunderbar. Der Rest ergibt sich.
Ja. Michael, ich stelle hier allen am Anfang immer als erstes die Frage, ne? Wann ist der NLP das erste Mal begegnet und was ist passiert?
Ja, das ist schon ein bisschen länger her bei mir. Das war auch eine ganz spannende Geschichte. Ich habe ja ursprünglich mal Diplompädagogik studiert, habe danach dann ganz andere Sachen gemacht. Unter anderem hatte ich 7 Jahre lang ein Antiquitätengeschäft mit Schwerpunkt Art Deco und Bauhaus hier in Frankfurt. Und dann war bei mir so der Punkt gekommen, wo ich dachte, es wäre doch ganz schön, wieder irgendwas mit der Pädagogik anzufangen. Und mir war einfach auch nach einer Umorientierung, weil auf Dauer war das für mich mit dem Antiquitätenhandel dann doch nicht so erfüllend. Und ich bin dann damals durch Zufall, eine gute Freundin von mir aus Berlin, die hat gesagt, du, dann mach doch einfach mal NLP. Und die hat mit mir dann irgendwie so ein paar Übungen gemacht. Ich sollte da was visualisieren und habe das dann auch getan. Aber ich habe nicht so viel bei gesehen, ehrlich gesagt. Fand es aber trotzdem so spannend, dass ich dachte, okay, das gucke ich mir mal an. Und sie hat dann damals gesagt, ja, fahr doch mal nach Köln. Da gibt es den Bernd Isert, der hält da ein Seminar über NLP, so eine Einführung. Ja, und ich bin, das war 1989, bin ich dann nach Köln gefahren und habe da den Bernd Isert erlebt, der leider jetzt Anfang des Jahres verstorben ist. Und das war für mich so beeindruckend, dass ich dann das direkt fortgesetzt habe, weil zum einen, denke ich mir, lag es auch an dem Bernd Isert, weil er das NLP einfach auch so vermittelt hat, dass man so das Gefühl bekommen hat, ja, damit kann man wirklich was anfangen und man selbst ist schon kompetent auch. Ja. Und das fand ich ganz toll und vor allen Dingen auch fand ich es für mich auch wieder eine intellektuelle Anregung, mich damit auseinanderzusetzen. Ja gut, dann habe ich eben die verschiedenen Stufen durchlaufen, Master bis zum Trainer und habe dann damit mich hier in Frankfurt selbstständig gemacht. Und seit jetzt 94 bin ich NLP-Lehrtrainer und arbeite eben wesentlich auch in diesem Bereich.
Okay, also schon eine ganze Weile.
Und ja, das kann man sagen.
Ja. Und was bedeutet NLP heute für dich?
Naja, NLP für mich heute ist erstmal das Instrumentarium, mit dem ich hauptsächlich arbeite. Es gibt da natürlich noch viele andere Dinge, die ich mir im Laufe der Jahre dann angeeignet habe. Ist ja immer auch gut, auf verschiedenen Beinen zu stehen. Trotzdem ist es für mich heute noch immer so das zentrale Instrumentarium. Und dabei sind mir vor allen Dingen auch wichtig die ganzen Vorannahmen, mit denen das NLP arbeitet, weil ich glaube, dass diese einzelnen Methoden, die wir im NLP sehr schön beschrieben haben, dass die eben auch nur wirken, wenn sie mit der entsprechenden Haltung auch verbunden sind. Und da glaube ich, dass das NLP wirklich ein großer Fundus ist. Und gleichzeitig, denke ich mir, ist es natürlich immer auch die Frage, wie werden die interpretiert? Ja, zum Beispiel diese wunderbare Vorannahme, dass Menschen schon alle notwendigen Ressourcen in sich tragen für erwünschte Veränderungen. Das ist natürlich etwas, was einerseits viel Mut machen kann und was einem dementsprechend auch, denke ich mir, mit Zuversicht auch auf andere Menschen zugehen lässt. Und gleichzeitig ist es aber auch, glaube ich, in der Geschichte des NLPs manchmal so interpretiert worden von wegen, alles ist möglich und du musst nur wollen und dann wirst du das schaffen und dann gibt es keine Krankheit mehr, und dann gibt es kein Schicksal mehr und dann gibt es sozusagen auch keinen Tod mehr. Und da, denke ich mir, gab es manchmal auch Versprechungen, wo, denke ich mir, sich gezeigt hat, dass als ethischer Rahmen allein diese Vorannahmen vielleicht auch doch noch nicht ganz ausreichen, würde ich aus meiner Sicht sagen. Und dass man da durchaus auch noch Dinge außerhalb des NLPs an für sich braucht, wo das NLP eben keine Antworten schon hat. Also die Begrenztheit des NLPs auch immer mit wahrzunehmen, finde ich auch was sehr Wertvolles.
Ja, und auch immer wieder Druck rauszunehmen.
Ja. Ja, weil ich brauche für, denke ich mir, auch wenn ich diese NLP-Methoden und auch diese Vorannahmen, auch wenn ich die lebe, kann ich die ja trotzdem sehr unterschiedlich interpretieren. Und ich glaube, man kommt individuell, ist man gut beraten, wenn man irgendwie auch noch schaut, gibt es sozusagen noch einen weiteren ethischen Rahmen, auf den man sich beziehen kann, der nicht jetzt einfach das NLP ist. Wobei das natürlich auch bestimmte Dinge bietet, aber aus meiner Position denke ich mir, ist es durchaus da auch gut noch zu schauen, was gibt es auch sonst noch, was einem selbst so einen ethischen Rahmen auch geben kann für das Handeln und zu entscheiden auch, wie man im Einzelnen handelt.
Ja, das denke ich immer wieder auch in meinen Interviews, dass es auch, wenn es wichtig ist, genau auf diese Ethik auch zu achten, da bin ich auch voll bei dir. Michael, jetzt hatten wir im Vorfeld doch kurz darüber gesprochen, dass du dich besonders auch interessierst für das Thema Überzeugungen und Embodiment.
Ja, ja, finde ich ein ganz wichtiges Thema, weil wir ja, man könnte ja sagen, immer mit unserem Körper durch die Tür gehen und nicht allein mit dem Kopf. Und das Schöne finde ich auch an dem NLP, dass es, sage ich mal, auch sehr früh, finde ich, diesen Gedanken mitgetragen hat, angefangen mit dieser Vorannahme, dass eben Körper, Geist und Psyche und das eben auch wichtig ist im Zusammenspiel. Und zum anderen auch, denke ich mir, gibt es ja gerade in den letzten 10, 15 Jahren so eine Bewegung, auch den Körper auch da wieder, sage ich mal, ernster zu nehmen als ein Instrument, was uns eben auch ein Feedback gibt und was wir auch nutzen können, um bestimmte Veränderungen auch anzustoßen oder für uns selbst auch vorzunehmen. Und da finde ich das ganz wertvoll, auch darauf zu achten. Wir hatten das an für sich im NLP schon drin, beim Ankern ganz am Anfang, die ist ja auch immer okay, und jetzt gehen wir eine typische Körperhaltung, die dafür steht, für das, was du dir mental da gerade vorstellst, ja, und probier das mal aus, wie das ist, wenn du diese Körperhaltung jetzt einnimmst. Und das an für sich ist da der Gedanke des Embodiments durchaus auch im NLP von Anfang an auch enthalten gewesen. Natürlich wusste man viele Dinge noch nicht, die jetzt über die Neurowissenschaften in den letzten 10, 15 Jahren so nach und nach auch entdeckt wurden. Und ich bin da auch ganz gespannt, was man in weiteren 10 oder 15 Jahren darüber nochmal erzählen wird, wie sich das dann weiterentwickelt hat.
Mhm. Gib mir doch mal ein paar konkrete Ideen. Wie genau nutzt du das Thema Embodiment, wenn es um Überzeugungen geht? Was machst du mit den Leuten?
Ja, ich würde ganz gerne an der Stelle auf eine Methode zurückgreifen, die ich schon sehr lange kenne, die ich ursprünglich mal bei dem Robert Dilts kennengelernt habe und die ich seitdem immer wieder anwende und ein bisschen weiterentwickelt habe für mich auch in der Anwendung und wo es, denke ich mir, auch für diejenigen, die sich das jetzt anschauen oder anhören, vielleicht so ein paar Anregungen gibt, wie man das auch für sich selbst nutzen kann. Yes. Das ist ja so, dass wir manchmal an Blockaden kommen, wo wir selbst nicht so recht wissen, warum ist das jetzt einfach so? Ja, warum komme ich an dem Punkt nicht weiter? Ich habe zum Beispiel mal mit einem Mann gearbeitet, der war so Mitte 40, war Projektmanager, in dem Fall freiberuflicher Projektmanager, auch also immer auf Zeit in verschiedenen Projekten. Und er hatte immer so das Gefühl, er kommt an einem bestimmten Punkt nicht weiter. Da gibt es wie so eine Grenze, wo er könnte jetzt noch etwas mehr Erfolg haben, aber die stellt sich irgendwie nicht ein. Und er hatte auch nicht das Gefühl, dass es an seinen Fähigkeiten oder Kompetenzen liegen würde. Und ich habe dann damals diese Übung mit ihm gemacht, die ich beim Robert Dilts da kennengelernt hatte. Der Robert Dilts hat die damals genannt Zugang zu Glaubenssystemen. Mhm. Ich nenne die jetzt Ampeln auf Grün stellen. Und er hat dabei entdeckt bei dieser Übung, dass es so etwas gab wie, ich darf nicht erfolgreicher sein als mein Vater. Der war irgendwie so ein einfacher Mann, hatte so ein Auskommen, hatte einen Beruf. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass er sozusagen beruflich jetzt irgendeine große Karriere gemacht hat, was ja an sich auch nicht notwendig ist. Aber in dem Fall, er wollte erfolgreich sein und das war dann so ein Punkt, ja, dass es wie so eine Bremse hatte, ich darf nicht erfolgreicher sein als mein Vater. Ja, wie geht diese Methode? Die macht sich jetzt zum Nutzen, dass es einen Unterschied macht, ob ich irgendwas denke oder aber ob ich es auch mal laut ausspreche. Dieses laut Aussprechen bringt uns automatisch natürlich auch ins Gefühl und in den Körper. Weil es macht einen Unterschied. Ich kann natürlich einen Text irgendwo ablesen, dann erzähle ich irgendwas. Oder aber, wenn ich eine Aussage von mir selbst treffe, zum Beispiel was ganz Lapidares, wobei ich finde es gar nicht so lapidar, wenn jemand sagen würde, ich werde nächste Woche vom 10-Meter-Brett springen. Also ich nicht, aber ich kann nicht zu den Menschen, die das unbedingt tun möchten. Aber wenn das jemand laut ausspricht, dann wird er in dem Moment sofort auch, sage ich mal, emotional dazu einen Zugang bekommen, wie sich das für ihn anfühlt. Heute spricht man gerne von den somatischen Marker. Man könnte auch sagen, kriegt ein Bauchgefühl dazu, was das bedeutet, das zu machen. Und womöglich werden sich in dem Moment auch bestimmte Einwände innerlich melden. Oder aber die Person wird spüren, ja genau, klar, mache ich. Nächste Woche springe ich vom 10-Meter-Brett. Ja, warum nicht? Ja? Und das Schöne ist, dass dieses laute Aussprechen in dem Fall schon so etwas ist, wo wir etwas in den Körper bringen. Weil das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, ob ich es denke oder aber ob ich es, man könnte sagen, erstmal behaupte oder ausspreche. Deshalb spricht man ja auch manchmal davon, jemand anderem gegenüber Zeugnis abgeben, ja, indem man was laut ausspricht oder so etwas. Und wenn das jetzt im Coaching geschieht, dann ist es ja, hat es ja auch zwei Effekte. Nämlich einerseits sage ich dem Coach gegenüber das, nächste Woche springe ich vom 10-Meter-Brett zum Beispiel. Und ich sage es natürlich auch nach innen und ich spüre natürlich sofort dann auch eine Resonanz, wenn ich mich in dem Moment darauf einlasse. Ja, und das hat der Robert Dills auch so entdeckt gehabt und hat das an für sich, ich habe es kennengelernt, bereits bei ihm 1994 auch, da hat er so ein Health Certification Training gemacht hier in Europa, in verschiedenen Städten, unter anderem auch in Berlin und in Silkeborg in Dänemark. Ich war damals in Dänemark, weil in Berlin gab es keine Plätze mehr. Und da ging es darum, wie kriegen wir Zugang zu unbewussten Anteilen in uns, die uns womöglich an einer bestimmten Stelle ausbremst. Und das geht in dem Fall so, man visualisiert das Ziel, das muss natürlich klar sein. Ja, das zum Beispiel könnte das ja heißen, ich möchte als erfolgreicher Projektleiter oder Manager unterwegs sein. Ja, oder ich bin als erfolgreicher Projektmanager unterwegs. Und jetzt gibt es verschiedene Sätze, die dann jetzt angeboten werden, dem Klienten die auszusprechen. Und zwar, wenn er sich gleichzeitig das Ziel wie auf einer Timeline vorstellt und er bewegt sich darauf zu. Und diese Sätze klingen erstmal ganz harmlos, aber die haben es in sich. Der erste ist so, mein Ziel ist wünschenswert und lohnend. Wenn ich das dann sage, es ist wünschenswert und lohnend, ein erfolgreicher Projektmanager zu sein oder es ist wünschenswert und lohnend, vom 10-Meter-Brett zu springen oder was auch immer das Ziel gerade ist, was jemand hat, dann in dem Moment, wer das ausspricht, spürt die Person genau, das ist stimmig, das ist nicht stimmig. Und wenn es nicht stimmig ist, dann kann man als Coach zum Beispiel einfach fragen, okay, was melden sich denn da jetzt für Einwände oder was für ein Gefühl ist da jetzt da oder gibt es eine bestimmte Stimme in dir, die sich da meldet? Und auf die Art und Weise kann man manchmal da recht überraschende Entdeckungen einfach auch machen. Auf die Art melden sich dann manchmal unsere unbewussten Anteile plötzlich dann doch zu Wort. Und so gibt es ein ganzes Set, was jeweils unterschiedliche Bereiche abdeckt, die sehr zentral sind, wenn wir ein Ziel erreichen möchten. Das ist zum Beispiel, ist es überhaupt möglich, mein Ziel zu erreichen? Ja, mag ja sein, für andere ist möglich, aber ich selbst glaube nicht daran, dass es für mich möglich ist. Ja? Oder glaube ich dran, ich habe die notwendigen Fähigkeiten, um vom 10-Meter-Brett zu springen? Ich sage, ja, die Fähigkeiten habe ich dazu, will es trotzdem nicht. Ja. Das wäre so, da meldet sich dann vielleicht ein anderer Einwand. Ganz spannende Sache ist dann auch, ich verdiene es, das Ziel zu erreichen. Manchmal ist es interessanterweise, dass wir irgendwie denken, ja, ich bin nicht gut genug dazu oder aber, weil ich nicht genügend gearbeitet habe oder weil ich damals dies oder jenes getan habe, verdiene ich das nicht. Oder weil ich sozusagen immer diese Botschaft bekomme, aber aus dir wird sowieso nichts Vernünftiges. Ja? Und irgendwann fangen wir dann an, womöglich das selbst zu glauben. Und dann kann das natürlich sein, dass wir dann dementsprechend dann auch das von uns selbst glauben. Ja, was anderes wäre auch nochmal was ganz Wichtiges. Es ist mir erlaubt, das Ziel zu erreichen. Ich erlaube das Ziel zu erreichen. Und da, sage ich mal, tauchen manchmal auch ganz heftige Einwände auf. Ich erinnere mich, ich habe einmal mit einer Frau gearbeitet, die war so Mitte 30, war eine Führungskraft. Die hatte immer unheimlichen Stress, wenn es darum ging, Meetings zu moderieren. An für sich von Fähigkeiten konnte sie das alles. Sie hatte da 1000 Schulungen auch gehabt in der Firma und das war eigentlich kein Thema. Trotzdem, sie war immer total gestresst, egal ob das jetzt ein kleines Meeting war, da mit ihren 4, 5 Leuten, mit denen sie direkt arbeitete, oder ein übergeordnetes Meeting. Für sie war es immer die Hölle. Und ich hatte mit ihr auch schon verschiedene Sachen gemacht, aber die hatten alle irgendwie nicht so wirklich geholfen, muss ich einfach sagen. Bis wir dann mal damit gearbeitet haben, zu gucken, was gibt es da vielleicht noch mal so an Blockaden. Und dann kam was ganz Spannendes raus, nämlich so etwas wie so eine Überzeugung, wir sind kleine Leute, wir haben nichts zu sagen. Und das war so die Botschaft, die sie irgendwie immer so in ihrer Kindheit mitbekommen hat. Wir sind kleine Leute, wir haben nichts zu sagen. Und jetzt hatte sie dummerweise inzwischen sehr viel zu sagen, aber das hat sie halt dann total unter Stress gesetzt. Von daher gibt es dann manchmal so Blockaden. Und dann gibt es noch einen letzten Satz, was ich tun muss, steht im Einklang mit den mir wichtigen Menschen. Das ist so ein bisschen im NLP, sprechen wir manchmal von Ökologie. Ist das überhaupt im Einklang von dem, was ich da mache? Wie wird sich das auf mein System dann auch auswirken? Ja, und wie gesagt, wer das mal für sich selbst probieren möchte, der könnte zum Beispiel einfach so vorgehen, dass die Person das einfach für sich selbst mal ausspricht. Solche Sätze, nämlich sich das Ziel vorzustellen, in einigem Abstand sich vorzustellen, okay, ich bin jetzt auf dem Weg zum Ziel, habe jetzt noch ein bisschen Abstand, weil manche Ziele erreicht man ja auch nicht von heute auf morgen, vielleicht weiß ich, brauche da noch eine gewisse Zeit und jetzt spreche ich diese Sätze mal aus und gucke, was passiert, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe die notwendigen Fähigkeiten, um zu machen, ja, entsprechend des Ziels, das ich dann habe. Und das Spannende ist, auch wenn man das für sich alleine macht, kann man durchaus manchmal dabei schon so Einwände entdecken. Und ich sage immer, das ist eigentlich für sich so der erste Schritt. Wenn uns was bewusst wird, dann heißt das noch nicht, dass wir immer schon die Lösung haben, das jetzt auch anders zu machen. Aber es gibt dann so, ich nenne das immer so die Lücke zwischen dem Unbewussten und dem Bewussten. Und da kriege ich so eine Chance, vielleicht das nächste Mal, in dem Moment, ach, was meldet sich da gerade und kann dementsprechend vielleicht auch schon anders reagieren. Und wenn nicht, dann gibt es ja Menschen, die bieten Coaching an und kann man ja dann auch im Zweifelsfall sowas mal bearbeiten an der Stelle.
Also das heißt, das Erste, was ich brauche, ist dieses Ziel.
Ja.
Das stelle ich mir bildlich vor.
Ja, es ist manchmal hilfreich, das auch zu visualisieren, einfach einen Gegenstand hinzulegen, einen eigenen Abstand oder einfach einen Zettel, wo das Ziel draufsteht. Gerade, also wie man es visualisiert, ist an für sich egal, aber es ist oft hilfreich, sich das vorzustellen. Und wenn ich jetzt im Coaching mit jemandem arbeite, dann gibt es noch einen Schritt, nämlich ich näher mich mit dem Klienten dann auf diesem Ziel an. Also man spricht diese Sätze. Und wenn man die dann gesprochen hat, dann geht man nochmal einen Schritt näher auch und guckt so als Vorstellung, ich bin jetzt dem Ziel schon näher gekommen und jetzt spreche ich das nochmal aus. Und das ist manchmal ganz interessant. Manchmal melden sich gar keine Einwände mehr oder andere wiederum. Und manchmal ist es so, dass gerade da dann entscheidende Dinge kommen. Ja, am Anfang alles gut und wenn man dann kurz vorm Ziel ist, dann melden die sich. Und das sind ja die wirklichen Schätze, weil wenn man dann weiß, was der Einwand ist, das an für sich wunderbar, den erstmal auch wahrzunehmen.
Dann das zu bearbeiten.
Ja. Das Entscheidende dabei ist an für sich in dem Fall wirklich das erstmal in den Körper bringen über das Aussprechen. Und ich arbeite in der Regel dann mit den Klienten auch im Stehen, weil man dann auch in einer anderen Verfassung ist, als wenn man jetzt irgendwo sitzt. Und dementsprechend auch, sage ich mal, so ein bisschen symbolisch, bin auf dem Weg zum Ziel, ja, und ich habe das vor mir und ich spreche das aus. Und das hat ganz starke Effekte auf die Art und Weise.
Ja, ich arbeite ja selber auch viel mit Bodenankern und dann auch mit diesem, ja, genau, reinspüren. Ist es für mich stimmig? Habe ich in meinem Körper ein gutes Gefühl dazu? Und klar, dieses Aussprechen hat nochmal eine Macht. Ne?
Ja. Ja, also das ist einfach auch als Ergänzung zu sehen. Und ich benutze das auch manchmal so, wenn ich so das Gefühl habe, an für sich haben wir jetzt alles schon gemacht, was man tun kann. Also wenn irgendwie jetzt hat das auf einem anderen Weg, dann muss es dann auch irgendwas geben, was bisher gar nicht zutage getreten ist. Also was wir sozusagen weder der Klient noch ich als Coach irgendwie wahrgenommen haben. Und was dementsprechend auch vielleicht dann Gutes durch eine, sag ich mal, so eine Form erstmal zu entdecken. Was ich ganz spannend in dem Zusammenhang auch finde, ist, ich bin jetzt nochmal in einem anderen Zusammenhang auf diese Methode gestoßen. Und zwar hat dazu der Michael Bohner eine ganz schöne Erweiterung gemacht. Der nennt es Kongruenz-Kognitionstest. Und das ist, da arbeitet er mit ganz vielen dieser Sätze auch, die auch der Robert Dilzo hat. Er hat die an ein paar Stellen noch, sage ich mal, differenziert und hat aber auch da noch, finde ich, ganz wichtige Erweiterungen hinzugefügt. Und die würde ich ganz gerne noch einfach mal erzählen an der Stelle, weil ich glaube, dass die ganz nützlich sein können. Also wie gesagt, da gibt es dieses Set auch und dann hat er das nochmal erweitert. Und ein Satz, den er da hinzugefügt hat, ist, meine Werte erlauben mir, das Ziel zu erreichen. Jetzt ist ja das gerade etwas, was wir am NLP, zum Beispiel in den logischen Ebenen ja auch haben, womit wir uns viel beschäftigen. Und das fand ich einfach nochmal interessant, auch gerade das direkt nochmal abzufragen, weil es gibt ja oft auch so Wertekonflikte, die jemand vielleicht auch auf einer unbewussten Ebene austrägt, wo das ganz hilfreich sein kann, einfach auch den Fokus nochmal genau darauf zu lenken. Und ein weiterer Satz, mit dem er arbeitet, ist, ich verliere einen wesentlichen Teil meiner Identität, wenn ich das Ziel erreiche. Ja, weil das kann ja sein, ja gut, das, dann merkt man, stimmt oder stimmt nicht, nee, ich verliere keine Identität, dann ist es sozusagen in dem Fall gut, das ist jetzt die Negativvariante, hat aber den Vorteil, dass man auch da ja wiederum merkt, gibt es irgendetwas, was einen Teil meiner Identität ausmacht, zum Beispiel bei einer Trennung könnte es ja sein, meine Identität als Ehefrau oder als Ehemann war bisher ganz wichtig. Ja, oder aber meine Identität als Vater oder als Mutter ist womöglich dadurch eine bestimmte Art und Weise in Frage gestellt. Und, oder aber auch bei einem Berufswechsel könnte ja sein, dass ich irgendwie einen Teil meiner Identität verliere. Ja. Und fand ich einen wichtigen Punkt nochmal. Und ein weiteres ist, ich verletze die Loyalität zu irgendeiner Person, wenn ich dieses Ziel. Das haben wir ein bisschen mit drin, mit diesem Einklang, mit den wir wichtigen Menschen, oder es ist mir erlaubt, ist aber nochmal eine andere Formulierung, die dementsprechend auch andere Dinge nochmal triggert im Hirn. Von daher fand ich die auch sehr wertvoll dabei. Und das Weitere ist noch, was wir auch in den logischen Ebenen haben, dieses Thema Zugehörigkeit. Ich verliere die Zugehörigkeit, wenn ich mein Ziel erreiche. Das schwingt ja auch oft mit und das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wenn wir so eine Loyalität oder auch so eine Zugehörigkeit auf einer unbewussten oder auch bewussten Ebene haben, dass sie uns eben auch manchmal bremsen kann. In meisten Fällen hoffentlich befördern sie uns oder ermöglichen eben uns Dinge, weil es uns stärkt, weil wir das Gefühl haben, da ist noch jemand, der mit uns in diese Richtung blickt oder ich habe das Gefühl, da gehöre ich irgendwie dadurch auch gerade dazu. Aber das kann manchmal auch sein, dass es uns von was abhält. Dass wir den Gedanken kriegen, okay, ich verliere gerade die Zugehörigkeit, wenn ich meine Ziele dann selbst weiterverfolge an einer bestimmten Stelle.
Passt ja auch zu dem Beispiel, was du eben hattest, von der Frau, die dann auf einmal nicht mehr zu ihrer Familie gehört, weil sie eben dann nicht mehr zu den kleinen Leuten gehört, die wir haben.
Ja, genau. Und noch ein ganz spannendes, einen letzten wollte ich davon noch vorstellen. Also er hat da noch mehrere andere, aber noch einen letzten, den fand ich noch ganz spannend. Die bisherige Nichterreichung meines Ziels ist der wichtige letzte Zeuge. dafür, dass mir ein Unrecht widerfahren ist. Manchmal ist es so, dass Menschen auch ein Symptom praktisch natürlich nicht willentlich, aber auf einer unbewussten Ebene praktisch bleiben muss, um sozusagen wie eine Art Zeugnis abzugeben, dass im Leben irgendeine große Ungerechtigkeit oder auch etwas geschehen ist, was wirklich auch, sagen wir mal, vielleicht alle Grenzen gesprengt hat.
Und, sag dir nochmal bitte den Satz.
Ja, die bisherige Nichterreichung meines Ziels ist wichtig als letzter Zeuge dafür, dass mir ein Unrecht widerfahren ist oder dass mir was Schlimmes widerfahren ist. Ich brauche sie praktisch, weil ansonsten wüsste sozusagen keiner mehr davon. Oder aber das könnte das Gefühl sein, wenn es mir jetzt so gut geht, dann war es ja damals doch nicht so schlimm.
Ja.
Aber es war damals schlimm und es darf mir heute womöglich gut gehen. Und dieses Und ist oft im Erleben einfach noch in eher oder. Ja, von wegen, entweder geht es mir jetzt schlecht, oder damals, das war schlimm. Und das ist, sage ich mal, nee, das war jetzt gerade nicht ganz richtig rum, was ich sagen wollte, den Satz, den formuliere ich nochmal andersrum. Wenn es mir damals schlecht geht, dann muss es mir praktisch heute weiter schlecht gehen, weil sonst war es ja damals gar nicht so schlimm. Mhm. Und das ist, sage ich mal, wenn ich mir das bewusst werde, dann kann ich mich auch eher wieder davon lösen. Und vielleicht dann auch hoffentlich einen Weg finden, dass es mir trotzdem, obwohl es damals sehr schlimm war, mir heute gut gehen darf. Und ich zum Beispiel Freude empfinden darf. Oder aber mich öffnen für eine neue Partnerschaft oder was auch immer dann das Thema ist. Brauchst du mal einen Schluck Wasser?
Ja. klingt total einleuchtend. Und mir begegnen immer wieder Leute, wo ich auch das Gefühl habe, ja, die halten so fest an dem, weil das damals so war, kann es ja heute nicht anders sein.
Ja, und dieses Festhalten ist ja auch verständlich und das ist ja auch nachvollziehbar. Und ich denke mal, das ist auch wichtig, das zu würdigen in dem Moment und gleichzeitig nach und nach dahin zu kommen, sich erlauben, auch wieder, dass es einem gut gehen darf. Wobei das mit Erlauben, das nicht jetzt meine als bewusste Entscheidung, sondern es ist ja nicht so, dass die Leute absichtlich sich das verbieten, sondern es geht darum, diese Möglichkeit auch wieder ergreifen zu können. Und um die Runde dann nochmal so zu schließen ein bisschen, dass auch das geht über den Körper, weil dieses, ob das stimmig ist für einen selbst, erfahre ich immer erst im Aussprechen. Ich kann das nicht im Fragebogen einfach ankreuzen, ja, stimmt, stimmt nicht oder sonst was. Das wäre absolut nicht dasselbe, sondern ich brauche das in den Körper bringen und in dem Fall über das Aussprechen, das Wahrnehmen, ist das stimmig. Und genauso wie ich das brauche, was du vorhin angesprochen hast, wenn ich jetzt auch was Positives verankere, dass wenn ich das zum Beispiel ausspreche, ja, ich gehe meinen Weg, ja, dann ist das einfach auch etwas, was einem Kraft geben kann und was man nochmal anders wahrnimmt. Und das ist ja zum Beispiel, womit die Maja Storch auch mit den Motto- und Haltungszielen ja auch ganz viel gearbeitet hat. Da geht es ja letztlich auch darum, das in den Körper zu bringen. Wenn ich diese Haltung habe, wie fühlt sich dann mein Körper an? Wie ist dann meine Körperhaltung? Wie kann ich dementsprechend diese Körperhaltung auch ganz bewusst wahrnehmen, damit ich eben auch diesen Zugang kriege, über in dem Fall den Körper in diesen Zustand reinzukommen, weil diese Körperhaltung, und das ist das Schöne von Embodiment, dass man inzwischen sehr genau weiß, dass wir ja eben über die Körperhaltung auch ein Stück weit unsere mentale oder unsere psychische Verfassung mit beeinflussen können. Und gerade diese Wechselwirkung ist das Spannende dabei. Und das glaube ich, wenn Klienten oder auch Menschen in NLP-Ausbildung so diese Erfahrung machen, okay, ich kann ja auch auf verschiedene Arten meine Emotionen irgendwie beeinflussen, dann ist das, glaube ich, ein ganz großes Geschenk auch. Und darin liegt für mich nebenbei gesagt auch, sage ich mal, so eine wesentliche Qualität des NLPs, nämlich, dass da gerade, denke ich mir, so in Ausbildungsgruppen Menschen voneinander lernen und sich vor allen Dingen gemeinsam entwickeln und das, sage ich mal, auf Augenhöhe miteinander machen. Und das, glaube ich, ist somit finde ich eine der wertvollsten Geschenke, die das NLP vielleicht in die Welt gebracht hat, nämlich, dass sie einfach, dass das NLP auch durch diesen Ausbildungskontext, ja, wo Leute über 18, 20 Tage oder so, vielleicht mal natürlich jetzt nicht am Stück, sondern verteilt zusammen sind, einfach miteinander Erfahrungen machen und voneinander lernen. Und da ist das NLP an für sich nur so, sag ich mal, so wie so ein kleiner Katalysator, der dafür einen Rahmen bietet. Und dieses Lernen von anderen Menschen und sich mit der eigenen Weiterentwicklung zu beschäftigen, da, das finde ich an für sich mit das Größte an einem NLP. Also gar nicht mal so die einzelnen Techniken oder so etwas, sondern eher, sage ich mal, also es ist gut, dass sie da so gut beschrieben sind, finde ich, dass das da hat sein, das NLP auch seine Qualität. Aber mit das Wichtigste finde ich so, dass Menschen so ihre eigene Entwicklung damit in die Hand nehmen und einfach auch gegenseitig sich in dieser Entwicklung unterstützen. Und da finde ich, ist, sage ich mal, zum Beispiel so eine Ausbildungsgruppe immer wie so ein Mikrokosmos von etwas, wie, sag ich mal, Menschen vielleicht auch miteinander umgehen sollten oder wie es gut wäre, miteinander umzugehen, nämlich einfach wohlwollend mit anderen und auch mit sich selbst. Das finde ich eine ganz besondere Qualität. Und auch diese Erfahrung macht man ja körperlich. Ja. Ich bin in der, wenn ich irgendwo bin, bin ich immer mit meinem Körper da. Und das, was ich dabei erfahre, ist immer eine körperliche Erfahrung auch. Genauso wie die Begeisterung, auch mal die Müdigkeit an einer Stelle oder wie auch die Erfahrung, irgendwie mal in den Arm genommen zu werden oder aber auch zu merken, wie das ist, wenn die Tränen fließen. All das sind ja körperliche Erfahrungen, die wir machen.
Ja, und das NLP hat es ja schon von Anfang an gleich mit drin. Ich glaube, wir fangen am ersten Wochenende schon an, ne, da uns damit zu beschäftigen, da auch körperliche Erfahrung immer wieder mit reinzugehen in allem, was da ist. Es ist immer die Verbindung von Körper, Geist und Psyche.
Also, ja. Und was ich toll finde, ist, dass, sag ich mal, über das, was jetzt an Embodiment-Forschung gibt, es eben auch ganz viel gibt, was da auch für NLPler wieder als Anregung sein kann oder aber auch Instrumente, die man hat, irgendwie nochmal damit vielleicht auch manchmal selbst nochmal ernster zu nehmen. Also ja. Ich finde das so, da hat manchmal den Effekt, okay, manche Dinge, die man in diesem NLP schon sehr lange gibt, da stellt sich ja auch manchmal sowas ein wie, na, das ist schon ein bisschen angestaubt oder jetzt müsste was Neues kommen oder aber na, das gibt es ja jetzt schon 30 Jahre oder so, ja. Und manchmal ist es ja auch hilfreich, vielleicht so die eine oder andere Methode auch nochmal sich so ein bisschen aus einer anderen Perspektive anzusehen und zu gucken, was liegen da auch für Schätze drin auf die Art und Weise. Und dafür finde ich so das, was da in Embodiment-Forschung irgendwie gemacht wurde, auch einfach hilfreich.
Ja, das klingt schon fast ein schönes Schlusswort. Michael, möchtest du noch was ergänzen an diesem Stelle? Dann noch was Wichtiges, was du noch sagen möchtest.
Ich würde ganz gerne noch was mitgeben, eine Frage einfach, die sich die Zuhörer selbst oder Zuschauer selbst stellen können. Die habe ich vor einiger Zeit entdeckt. Die stammt auch nicht von mir. Ich weiß leider auch nicht, von wem sie stammt. Deshalb kann ich leider nicht den Erfinder dieser Frage benennen. Vielleicht weißt du es ja. Und zwar diese Frage finde ich sehr anregend. Die lautet: Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Also wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Und ich finde das eine wunderschöne Frage, die man sich ab und zu mal selbst stellen kann, weil ich finde, die hilft so ein bisschen, so einen Zugang zu finden zu Sehnsüchten, die man vielleicht auch hat oder zu Dingen, die man sich so auch später manchmal geschoben hat oder wo man denkt, naja, wenn ich dann mal Zeit habe, dann mache ich das oder so etwas. Und es kann einem natürlich auch manchmal erschrecken, womöglich, dass es schon lange her ist, dass man was zum ersten Mal gemacht hat. Und dann kann es ja einfach auch eine gute Anregung sein. Naja, ich könnte ja mal gucken, was gäbe so, was ich zum ersten Mal machen könnte demnächst. Und das NLP bietet da ja auch immer so die Idee, sich das dann einfach mal mental auszumalen. Was gibt es denn dann zu sehen, wenn ich das jetzt wirklich machen würde? Und ich könnte auch da meinen Körper schon mal mitnehmen, wenn ich mir vorstelle, ich hätte das jetzt schon wirklich zum ersten Mal gemacht. Und wie wird sich mein Körper da fühlen? Wie wird meine Körperhaltung sein? Wo wird mein Augenhorizont hingehen? was machen meine Arme, bewegen die sich, wie fühlt sich meine Hüfte an, meine Füße, wie stehe ich auf dem Boden. All das kann man anhand dieser kleinen Frage einfach mal so ein bisschen durchspielen. Und das wäre so das, was ich gerne von der, wie gesagt, ich weiß nicht, von wem sie ist, ich finde es aber eine wunderbare Frage. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Es passt auch so in der Glücksforschung, wo es ja heißt, gibt ja diese sogenannte hedonistische Anpassung, wenn ich immer wieder, ne, selbst wenn ich total schöne Sachen die ganze Zeit mache, dann ne, ist es irgendwann ja abgeschliffen, würde ich jetzt sagen. Und wenn ich immer mal wieder was Neues mache, dann erhöht es auch mein Glückslevel. Schöne Frage. Aber ich weiß nicht, von wem es stammt.
Also. Gut, ich auch nicht. Irgendjemand wird es wissen.
Wer weiß, vielleicht kriege ich im Laufe des Kongresses lauter Antworten, die dann sagen, der hat es. Ne,
hat es als erstes gedacht, genau. Ja.
Michael, vielen, vielen herzlichen Dank.
Ja, ich danke dir auch für deine Fragen und für die Möglichkeit, das hier darzustellen. Danke.
Ja, vielen Dank. Es war ganz aufschlussreich und ich denke, wer sich anhört und vielleicht ein bisschen mitschreibt, kann auf jeden Fall schon mal ins Ausprobieren gehen.
Ja, genau. Und wer irgendwie das nochmal haben möchte, kann das ja irgendwie bei dir dann auch bekommen.
Genau. Vielen Dank. Jo. Bis zum nächsten Mal.
Jo. Tschüss.